Na, da können wir doch eigentlich gleich weitermachen mit so Liedern. Darum soll es heute in der Predigt so ein bisschen gehen, dass das Haus Gottes voll ist mit dem Lob, mit dem, dass wir ihm Danke sagen für das, was er in unserem Leben tut. Und darum, ja, soll es ein bisschen gehen. Ich bin nämlich in der Bibellese auf einen Vers, auf einen Gedanken gestoßen, kann man sagen, im ersten Petrusbrief. Und dieser Gedanke hat eine riesige Bedeutung für uns als Gemeinde. Macht mal die erste Folie bitte. Ich lese den vor nach der Luther-Übersetzung und ihr seht ihn dann gleich vorne auch. Da sagt Petrus nämlich: Und auch ihr, ihr Christen, als lebendige Steine erbaut euch zum lebendigen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und sagt ihr, oh, worum geht's hier? Lebendige Steine werden hier genannt. Da gibt es im Grunde zwei Vergleiche, die Petrus nennt. Und diese beiden Vergleiche, die identifizieren uns mit dem, was mit Gott zu tun hat. Einmal wird da ein Haus gebaut, in dem Gott wohnen möchte, wo er präsent sein möchte, wo er uns Menschen begegnen möchte. Und einmal wird dann von Priestern gesprochen, also Menschen, die Dinge tun, die Gott gefallen, die Gutes, die Liebe weitergeben an die Welt, an andere Menschen. Ich möchte heute über den architektonischen Bereich von diesem Vers sprechen, also über das Haus, über die Bausteine und das Priesterliche, das kann ich in einer anderen Predigt dann mal vertiefen, nicht, dass die Predigt zu lang wird. Ihr habt ja bestimmt Hunger mitgebracht heute, hoffentlich auch Hunger nach Gottes Wort. Was ist denn eigentlich ein geistliches Haus, von dem Petrus hier spricht? Er hat ja seinen Brief nicht an uns heute geschrieben, sondern damals vor 2000 Jahren an Christen, die verstreut gelebt haben in der heutigen Türkei, in verschiedenen Provinzen. Und die hatten schon ordentlich Stress mit ihrem Umfeld. Und für die war aber klar, wenn Petrus von einem geistlichen Haus spricht, was ist ein geistliches Haus in der Antike? Na, das ist ein Tempel. Ein Ort, wo Gott und Menschen zusammenkommen. Und Petrus, der war jemand, der mit Jesus ja unterwegs gewesen ist. Und Petrus hat gesagt, ich habe begriffen, worum es bei Jesus geht. Jesus wollte mit uns zusammen sein. Er wollte uns nicht zupredigen. Er wollte nicht, dass wir einfach nur gute Menschen sind oder sowas, sondern dass wir zurückkommen in die Arme Gottes, der uns lieb hat. Die Einladung des Vaters hat Jesus den Menschen weitergegeben und diese Einladung gilt auch heute noch. Und so soll ein Tempel ein Ort der Begegnung sein, ein Ort, wo Gott Menschen einlädt, wo er ihm begegnet, ins Herz spricht und wo er die Sorgen, die man mitbringt, nimmt, wenn wir sie ihm geben. Gemeinde soll vor allem in allem, was sie tut, ein Tempel sein, ein Ort der Anbetung. Und so möchte ich mit euch jetzt anfangs ein kurzes Lied singen, das auch diese Botschaft vom Tempel, die Petrus hier bringt, weiterbringt. Und hier habe ich mal den Text. Nächste Folie bitte. Nein, noch weiter. Noch weiter. Aha, okay, das andere machen wir gleich nochmal. Oder so, ha. Jetzt habe ich mich selber verzettelt, weil die macht man nochmal zurück dann. Das Lied singen wir gleich. So, dann nochmal zurück. Okay, ich habe euch nämlich zwei Fotos noch mitgebracht. Jetzt komme ich selber durcheinander. Und dieses Foto, wer war denn schon mal in Barcelona von euch? Oh, zwei. Ja, ne? Das ist also die Heilige Familie, Sagrada Familia. Das ist also eine ganz große Kirche, die von dem Architekten Antonio Gaudí stammt. Und ich selber habe die leider noch nicht gesehen, aber ich habe viele Videos schon gesehen und sogar Bildbände. Und im Grunde ist das in meiner Sicht die schönste Kathedrale der Welt. Diese runden organischen Formen, die erinnern mich an lebendige Steine, von denen Petrus hier gesprochen hat, geschrieben hat. Und dieses bunte Lichtermeer, macht mal nächste Folie. Das bunte Lichtermeer, wenn die Sonne durch die bunten Fenster reinkommt, das ist so ein bisschen Vorgeschmack auf den Himmel und so habe ich das auch schon in Palma de Mallorca mal erlebt in der Kathedrale. Also da ist richtig Licht dabei. Und Petrus, der sagt eben, ihr seid Bausteine an dem Tempel Gottes und so kann man sich ein Tempel, eine Kirche vorstellen. Diese Bausteine, die sollen erneuert, gegründet, verbunden und lebendig sein und diese Punkte wollen wir uns gleich anschauen. Aber es geht eben darum, dass Gott uns begegnen möchte. Und deswegen wollen wir ein Lied singen. Nächste Folie. So, wer kennt denn das Lied? Mit dem bin ich aufgewachsen. Okay, dann wer will, kann auch dazu aufstehen. Ich will, dass wir so ein bisschen den Tempel spüren bei den Liedern. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Und wir bauen nochmal. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. So ein Tempel, um den geht's hier. Also nicht um Bausteine aus Kalk, Sandstein oder Naturmaterialien, sondern um lebendige Steine, von denen hat Petrus geschrieben. Und diese Steine, machen wir mal die nächste Folie. Diese Steine, die haben verschiedene Qualitätsmerkmale. Gott ist heilig und er möchte in seiner Wohnung, wo er uns Menschen begegnet, er möchte nicht irgendwas einbauen, sondern die höchste Qualität. Und die höchste Qualität ist, die Steine sollen neue Steine sein. Sie sollen erneuerte Menschen sein. Sie sollen gegründet sein. Schauen wir gleich wo drauf. Sie sollen miteinander verbunden sein und lebendig. Und das alles, das dürfen wir sein. Er spricht Menschen an, die bei Gott mitmachen wollen, die Teil seiner Familie sein wollen, die dürfen mitbauen. Diese vier Punkte wollen uns Hinweise geben, wie auch wir sein sollen hier in Prenzlau, Gott zur Ehre. Fangen wir mit dem ersten Merkmal an. Nächste Folie. Da haben wir ein Steinmetz. Wir sollen erneuert sein, neue Steine. Gott wohnt bei Menschen, die sich von ihm verändern lassen. Neue Menschen. Und darum geht es ja in der Bibel ganz oft, dass Gott sagt, ihr müsst nicht mehr ohne mich leben. Ihr dürft neu anfangen, ihr dürft neue Menschen werden. Wer in Christus ist, darf eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung werden. Der kann das Alte hinter sich lassen, in Gottes Augen neu werden. Darum geht es bei diesen Begriffen, die wir in der Bibel finden, Buße und Umkehr. Das hört sich so schlimm an, aber übersetzt heißt das Sinnesänderung. Wir dürfen neue, gute Gedanken von Gott in unser Leben und über unserem Leben haben. Christen haben erkannt, dass sie ohne Gott einmal gelebt haben und dass das auf Dauer keine Zukunft hat. Und sie haben Gott eben um diesen Neuanfang, um die Erneuerung des Lebens gebeten. Und diese Erneuerung ist nur möglich, weil Jesus den Preis dafür bezahlt hat. Und das wollen wir feiern. Nun behandelt Gott uns in Wirklichkeit um Jesu willen als seine Kinder. Wir haben mit Jesus getauscht, sagt die Bibel. Und er kreidet uns das alte Leben nicht mehr an. Wir sind durch Jesus neu. Und das meint Petrus, wenn er diesen Text hier, diesen Gedankengang beginnt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ich lese mal die ersten drei Verse, da geht es um etwas ganz Brandneues. So legt nun alle Bosheit und allen Betrug und alle Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede ab und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also diese neue Kreatur, erneuerte Menschen zu sein, zu jubeln und zu sagen, ich bin frei durch Jesus. Ich habe neue Chancen, neue Perspektiven durch Jesus Christus, weil der mir wirklich begegnet ist. Das macht mich zu einem Kind Gottes. Das macht mich neu. Und als Christen sagt Petrus, da seid ihr Lernende. Damals dort in der Türkei, die Gemeinden, die ihr anschreibt, die waren ganz frisch im Glauben. Die haben so ein paar Sachen von Jesus gehört, aber noch, sie waren am Anfang. Und er sagt, dann legt mal die schlechten Angewohnheiten ab. Das hilft euch jetzt ja nicht mehr beim neuen Leben. Ihr braucht nicht mehr diese alten Verhaltensmuster befolgen, die euer Leben kaputt gemacht haben. Ihr dürft frei sein. Und ihr könnt Schritt für Schritt wie die neugeborenen Kindlein lernen. Ein kleines Baby kann auch noch nichts. Die können anfangs noch nicht mehr sehen, die ersten Wochen. Ja? Sie spüren nur und sie saugen an der Milch und so nach und nach geht es. Und meine Schwester, da hat jetzt gerade das Kind laufen gelernt. Da gibt es dann Videos so, ja, Schritt für Schritt. Und so ist es im Christsein genauso. Wir fangen nicht als Profis an, sondern als Babys. Und ein Baby weiß, es braucht Nahrung. Und als Christ, egal wie viele Schritte du schon mit Jesus gegangen bist oder ob du ganz am Anfang stehst, es gibt immer einen nächsten Schritt. Und du kannst lernen und du wirst immer mehr verstehen, mit wem du hier zu tun hast, dass Gott dich liebt. Denn Baby weiß eine Sache ganz genau, die Mama hat mich lieb. In 99% der Fälle, leider gibt es auch das andere Prozent noch in dieser Welt. Gott ist wie dieser Steinmetz, der an uns jetzt arbeitet, der uns lernen lässt, der uns verändert. Denn Jesus, der baut doch diesen Tempel, der baut dieses Haus. Und so wie wir ja Christen geworden sind, so sollen wir nicht bleiben, sondern wir sagen, ja, veränder mich, Jesus. Nimm die Sachen, die schlecht sind in meinem Leben weg, meine Macken, da wo ich andere enttäusche, wo ich andere verletze, nimm das doch weg, schleif es weg, nimm den Hammer, wenn es sein muss, damit ich dort, wo du mich hinstellst in deinem Tempel, ein Ausdruck dafür bin, Jesus hat mich verändert. Schlechte Stellen will er an uns beseitigen und unsere guten Seiten, unsere Einzigartigkeit, die will er herausarbeiten wie ein Bildhauer, der wirklich mit Lust und Liebe an seinem Objekt arbeitet. Jesus, der erwartet bei uns aber Kooperation. Der Stein hier beim Steinmetz, der kann ich sagen, nu hau mal nicht so an mir drum. Aber wir Menschen, die Jesus nachfolgen, die mit Gott im Bunde sind, die werden immer wieder von Jesus die Frage bekommen, was willst du, dass ich dir tue? Was willst du? Wonach suchst du? Und nur wenn wir sagen, ja Herr, ich suche das und das, hilf mir da und da, verändere mich, mach mich wirklich immer mehr neu, mach mich immer mehr frei von den Sachen, die schlecht sind, erst dann entsteht eine Kooperation und er muss nicht die drastischen Maßnahmen von Leid und anderen Dingen in unser Leben lassen. Als Christen, da erneuert sich bei uns die Identität, wer wir sind. Und dann definiert mich eben nicht mehr, was die Leute draußen sehen, was ich besitze, wie schlau ich bin oder nicht schlau oder wie berühmt und beliebt ich bin, das ist alles unwichtig. Und dann ist auch nicht mehr wichtig und beeinflusst meine Identität nicht mehr, was an Scheitern in meinem Leben war und an Brüchen und Ängsten und Fragen. Das definiert mich nicht, sondern neue Bausteine, die sagen immer, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich bin Teil einer weltweiten generationenumspannenden Familie. Ist jemand in Christus, dann ist er oder sie eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Die Christen, an die Petrus schrieb, die haben bereits in ihrem Glauben Verachtung erlebt und Verfolgung. Das hat etwas mit ihnen gemacht, mit ihrer Identität. Und deshalb richtet er ihren Blick auf diese Erneuerung. Und er sagt, ihr seid kostbare Bausteine. Ihr seid nicht so wertlos, wie eure Mitmenschen behaupten, sondern Gott, der adelt euer Leben dadurch, dass ihr Bausteine in seinem Tempel sein könnt, dass ihr mit eingebaut werdet in sein Reich. Paulus, der drückt es an anderer Stelle im Epheserbrief Kapitel 2 so aus: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr auch miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wenn Gott in der Gemeinde wohnt, du ein Baustein der Gemeinde bist, dann kriegst du mit, wie Gott ist. Und du kriegst es nicht nur in deinem eigenen kleinen Leben mit, sondern du kriegst es bei den anderen Bausteinen mit. Und du kannst dich mitfreuen, wenn Gott ja dort jemand anders Freiheit schenkt oder bei Krankheit hilft zu tragen, wenn er den Weg zeigt, wenn er frei macht von Abhängigkeiten und so weiter. Und diese Freude, die verherrlicht Gott. Und Priester sind wir denn obendrein, wird hier gesagt. Gott hat also Aufgaben für uns in diesem Tempel. Für dich und für mich. Keiner von uns ist umsonst hier. Und wir sollen nicht einfach in Gottesdienst kommen und uns das alles nur anhören, sondern wir dürfen mitgestalten und die Freude erleben, wie es ist, Teil des Ganzen zu sein. Gott hat Aufgaben für dein Leben und für mein Leben, die über unsere eigene persönliche Perspektive hinausgehen. Er hat Lebensziele, die größer sind, die du dir vielleicht noch jetzt gar nicht vorstellen kannst. Wir alle sind dazu berufen, unseren Platz zu finden im Ganzen, im Reich Gottes, in diesem Tempel, den Jesus baut. Und das ist dann kein Zwang, du musst mitarbeiten oder so, sondern es ist ein Privileg, eine Ehre. Und das gibt unserem Leben Profil, eine neue Identität. Ich bin Christ und ich darf mitmachen und ich erlebe dabei Sachen. Meine erste Frage gilt diesem ersten Punkt. Hast du mit Jesus ein neues Leben angefangen? Neue Bausteine braucht er, nicht Menschen, die sagen, ich ändere nichts und ich fange nicht mit Gott an, dann kann er da auch nicht wirken, dann kann er dein Leben nicht verändern und bearbeiten. Aber hast du angefangen? Oder sagst du im Moment, nein, also da Gott, nee, also was du da vorhast mit mir, das ist nicht gut, nee. Wenn du noch nicht geklärt hast, wo du stehst, dann kannst du heute mit Jesus Christus ein neues Leben anfangen. Das fängt einfach mit einem stillen Gebet an, alleine oder mit anderen. Und dann kann man sagen, ja, ich möchte es probieren. Ich möchte mit dir neu anfangen, ein neuer Mensch werden. Und Gott hat mit diesem erneuerten Leben eben viel vor. Und darum geht es jetzt beim Tempelbau im nächsten Punkt. Erneuert. Zweite Qualität, gegründet. Christsein ist keine Religion, die auf irgendwelchen Theorien von schlauen Theologen beruht, die sich das irgendwann mal ausgedacht haben im stillen Kämmerlein und gesagt haben, so, jetzt werden wir die ganze Welt damit verseuchen. So ist es nicht, sondern Christsein bedeutet, dass es gebaut ist auf einem festen Grund, auf einem Fundament. Christsein baut auf dem auf, wer Jesus Christus ist, wie er gelebt hat, was er gesagt und getan hat. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus, einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Jesus ist das Fundament und alles, was sich irgendwie christlich nennt, muss auf dem Fundament Christus und auf dem, wofür er steht, bauen. Und deshalb wird hier von Petrus ein Jesus als Eckstein bezeichnet, ist ein kleiner, längerer Text, weil da auch ein Zitat aus dem Alten Testament drin ist. Ich lese die Verse 4 bis 8. Zu Jesus kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und darum steht in der Schrift, Zitat, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, er ist ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von so einem Eckstein, Schwarz-Weiß-Aufnahme in Ostia, also dem Hafen von Rom in der Antike. Und in diesem Mauerwerk, da hat man einzelne Ziegel, die gab es damals schon. Es gab auch Feldsteinmauern, aber so richtig solide, wenn du was bauen wolltest, was Bestand hat, dann musstest du die Ecken absichern. Und da hat man dann ganz große Granitquader genommen, damit die Ecke festgelegt wurde. Und wenn du so eine Ecke hast, ich bin jetzt mal die Ecke, ja, dann sagt die Ecke, wenn sie gerade ist, da geht's lang, in dem Winkel so und so wird das Haus gebaut. Ist der Winkel zu eng, wird das Haus zu klein. Ist er zu groß, wird die Mauer unendlich. 90 Grad Winkel wird definiert durch so einen Eckstein. Und in der Antike sind die Städte immer wieder mal durch Kriege verwüstet worden oder durch Brände und so hat man immer wieder neue Städte gebaut. Macht mal die nächste Folie. Da haben wir jetzt so den Lageplan von Ostia, vom Stadtzentrum und ihr seht hier diese runden Kringel.
Seht ihr die da?
Da ist in den Ruinen, findet man jetzt diese Steine, wo das Foto auch her ist. Da wurde die Stadt angelegt und da war klar, die Straße soll nicht zu eng sein, also kommt hier Haus A hin, ein Eckstein und da drüben kommt weit weg, 10 Meter weiter, der nächste Eckstein und dann ist die Straße eben 10 Meter breit. Und dadurch wurde etwas definiert und Solidität geschaffen. Ein Haus fällt nicht zusammen, wenn die Ecke gesichert ist. Das ist wie beim Puzzeln. Man fängt ja auch von den Ecken an und geht dann in die Mitte. Und man fängt auch beim Bauen nicht mit der Mitte an, mit irgendwelchen Reihen, sondern immer mit den Ecken auch. Und spannt dann Seile, um zu sagen, so groß wird der Bau. In der Antike, da hat man also viel neu gebaut. Und die Gemeinde Gottes, zu der Petrus hier schreibt, die war ja auch brandneu. Und die musste definiert bekommen, was ist denn ein Christ? Was gehört denn zum Christsein dazu? Und wenn hier gesagt wird, Jesus ist der Eckstein, dann heißt es, Jesus definiert, was zum Christsein dazugehört. Ein Christ, der Jesus nachfolgt, guckt, was Christus gemacht hat. Ganz einfach. Christen folgen Jesus nach. Und das bedeutet, dass wir seine Worte und Taten, dass die für uns ein Maßstab sind. Und wenn Jesus dann sagt, du sollst deinen Bruder lieben, du sollst sogar deine Feinde lieben, du sollst barmherzig sein, du sollst so wie ich es tat und Jesus hat dann die Füße gewaschen für seine Jünger, für seine Untergebenen, wer der Größte sein will, der sei ein Diener für andere. Jesus hat vorgemacht, wie es ist, das Herz Gottes ja auf Menschen zu lassen und ja einzuladen und das gilt. Das ist die Linie, der Eckstein auch für das, wie wir unser Leben, wie wir als Stadtmission mit Menschen umgehen. Das heißt noch nicht, dass wir es immer perfekt können. Jesus ist perfekt, er ist der Eckstein. Aber wir sollen auf Jesus schauen, wie er es gemacht hat und von ihm lernen, wie die neugeborenen Kindlein. Petrus, der gebraucht ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, das auch Jesus selber auf sich angewandt hat, wo es um den Eckstein geht. Der Eckstein wurde also angekündigt und Jesus sagt, Leute, c'est moi, ich bin der Eckstein. Er hat zum Beispiel in Lukas 20, Vers 18 zu seinen Feinden gesagt, ihr habt Stress mit mir, haha, wisst ihr was? Das steht schon in der Bibel, im Alten Testament drin. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, der geht auseinander. Und auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Er hat gesagt, wer mit mir, mit Jesus, mit dem Eckstein, den Gott geschenkt hat, wer mit mir ein Problem hat und an mir kaputt geht, das ist nicht meine Schuld, sondern ich sage nur, wie Gott das Leben gedacht hat. Und wenn du ein Problem damit hast und daran kaputt gehst, dann zeigt es nur, dass du das nicht haben möchtest, was Gott für uns vorgesehen hat. Und das hat so sehr gesessen bei den Schriftgelehrten, mit denen er gestritten hat, dass sie ihn töten wollten, dass sie gesagt haben, nein, der macht uns nicht kaputt, der zerstört unser ganzes Image. Und so wie sich an Jesus die Geister geschieden haben, als Jesus auf der Erde lief, so scheiden sich an jeder Gemeinde 2000 Jahre lang die Geister, an jeder Gemeinde, wo Jesus eingebaut ist, wo Jesus der wichtigste Bestandteil ist, der Eckstein. Da stoßen sich Leute dran, wenn wir zu den Schwachen stehen, zu den Unterdrückten, wenn wir so wie Jesus barmherzig sind, wenn wir Menschen dienen. Als Christen, als Gemeinde sind wir nicht dazu berufen, die Menschen in der Gesellschaft einfach nur zu bestätigen bei den Sachen, die Gott missfallen. Wir sollen vielmehr ein Kontraindikator sein. Wir sollen vielmehr einen Unterschied machen, Position beziehen, zu dem stehen, was Gott in der Bibel gesagt hat, wie menschliches Miteinander gelingen kann. Wir sollen Salz und Licht sein für diese Welt, damit es der Welt gut geht, den Menschen. Es geht doch immer um Menschen. Und darum geht es hier, wenn wir bei Jesus lernen, bei dem Eckstein, dann ist auch das, was wir als Gemeinde machen, als Christen, gut und solide. Lassen wir natürlich es gibt christliche Gemeinden und Kirchen, die sagen, ey, Jesus brauchen wir nicht mehr, der ist nicht so wichtig. Reicht doch, wenn wir hier ein bisschen Religion machen und unsere Liturgie oder was. Aber Jesus, der hat hier nicht mehr viel zu melden. Und wenn christliche Gemeinden das machen, dann wird das Gebäude, was sie aufbauen, diese Religion, früher oder später zusammenbrechen. Und da passieren auch schlimme Dinge, die mit Liebe und mit Vergebung, mit Barmherzigkeit nichts mehr zu tun haben. Da geht es nur noch um Macht und Geld und um egoistische Wünsche von irgendwelchen Chefs. So soll es nicht sein. Wir sollen bei Jesus lernen, dem Eckstein. Nächste Folie. Wir sollen miteinander verbunden sein, Verbundenheit. In einem Gewölbe, in großen Kirchen oder bei so einer Feldsteinmauer, da sieht man, dass jeder Einzelne wichtig ist. Die Steine müssen sich aufeinander verlassen. Mal trägst du wen, der über dir ist, der Hilfe braucht, und mal tragen andere dich in der Gemeinde, die, auf denen du gemauert bist, wenn man so will. Wir müssen uns aufeinander verlassen, sonst kracht das alles irgendwann ein. Wenn einer sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Gemeinde und haut ab und kommt nie wieder zum Gottesdienst, hat keine Lust mehr, betet nicht mit, sagt, ey, ihr könnt mir gestohlen bleiben, das ist hart. Aber es macht auch was mit der ganzen Gemeinde, weil dann ist da ein Loch in der Mauer. Und wenn das einer, zwei, drei, vier, fünf machen, wir zwingen hier keinen, das ist keine Sekte oder so. Aber es macht was mit dem Ganzen. Und dann ist da eine Lücke und manchmal fallen dann Dinge, die der Mensch so gut konnte und so toll gemacht hat, die fallen dann einfach weg. Und andere haben sich auf ihn oder auf sie verlassen. Die stehen nun da und sagen, ja, die hat keinen Bock mehr, der hat keinen Bock mehr. Zu den Lektionen, zu den wichtigsten Lektionen, die wir als Babychristen lernen müssen, da gehört es dazu, dass wir einander annehmen um Jesu willen und dass wir helfen, einander zu tragen, füreinander da zu sein. Und dass wir so auch die Unterschiedlichkeit des anderen wertschätzen und nicht sagen, ich bin ein runder Stein und der ist so eckig, mag ich nicht, weit weg. Wenn Jesus sagt, ich bin der Maurer, ich mauere euch hier zusammen, ich baue euch zusammen. Und der sagt, der Eckige kommt neben das Runde, damit ihr lernt, die Vielfalt des anderen, die Andersartigkeit des anderen wertzuschätzen. Was willst du dann machen? Jesus ist der Boss. Jesus baut die Gemeinde. Wir reiben uns aneinander. Das ist manchmal echt anstrengend. Aber wir verändern uns. Und wir bleiben dann keine Babychristen, sondern wir reifen und sagen, ja, auch wenn der andere anders ist und auch wenn ich vieles anders denke oder anders machen würde, ich kann ihn um Jesu willen liebhaben, anerkennen, stehen lassen neben mir in der Mauer. Der Tempel soll ja ein Begegnungszentrum zwischen Gott und Prenzlauern sein, zwischen Gott und Menschen. Und wenn wir sagen, nö, wir lassen uns hier nicht gebrauchen und nö, wir wollen nicht verbunden sein mit den anderen, dann können wir diese Aufgabe nicht erfüllen. Dann bricht das Haus irgendwann zusammen, weil die Steine sich nicht miteinander einig sind. Kommen wir also zu Jesus, der hier als lebendiger Stein beschrieben wird, und lassen wir uns von ihm lebendig machen. Lassen wir uns von Jesus neues Leben und neue Hoffnung auch in diesem neuen Jahr einhauchen und sagen, ja, ich, um Jesu willen sage ich ja zur Gemeinde, ich sage ja zu den anderen. Und das ist auch der letzte Gedanke. Nächste Folie bitte. Gottes Bausteine sollen lebendig sein. Hier hat der gleiche Architekt auch einen schönen Park gestaltet, den Park Güll. Und der ist so richtig, ja, fantasievoll, geschwungene Formen, bunte Farben, Lebendigkeit. Und ich möchte in einer Kirchengemeinde oder in einer Stadtmission leben mit euch, wo nicht alles so wie so ein Nazi-Bauwerk ist. Brutalismus, also so richtig langweilig, alle sind gleich, alle denken das Gleiche, alle gucken in die gleiche Richtung. Ich möchte sowas haben, dass wir die Vielfalt und das Bunte zulassen. Jung und alt, die, die schon lange in Prenzlau sind oder hier sogar geboren wurden, und die, die dazugekommen sind, die, die Überzeugung haben, charismatisch, konservativ, alles zusammen. Aus dem Iran, Polen, wir alle, wir sind eine Familie, weil Gott uns zusammentut in einem Haus. Und jeder einzelne Baustein, jede Farbe, jede Form ist wichtig, weil Gott sein Haus baut. In den wichtigen Sachen sind wir uns einig, wer Gott ist und wofür er steht. Dafür haben wir das apostolische Glaubensbekenntnis, den gemeinsamen Nenner, den alle Christen auf der Welt für sich bejahen. Aber wenn wir dann auf der ganzen Welt gucken, wie die Gottesdienst feiern, dann sind die Formen total unterschiedlich. Und man kann so viel lernen und diese Vielfalt auch, ja, genießen. Gott will durch diese verschiedenen Farben und Formen die Menschen in dieser Welt erreichen, die auch verschiedene Farben und Formen haben. In unserer Gemeinde, wenn jetzt jemand vor der Tür stehen würde und der ist eigentlich Investmentbanker aus Frankfurt-Main und hat im Jahresumsatz, sag ich mal, von 50 Millionen an der Börse. Und wir haben in unserer Gemeinde niemand, der mit ihm über diese Erlebniswelt reden kann. Dann fühlt er sich nicht so angenommen, als wenn wir selber auch einen Banker hier sitzen hätten oder jemand, der mit ihm dann über diese Sachen reden kann und vielleicht versteht, warum er ja sich mit Selbstmordgedanken rumquält, weil er 50 Millionen in Sand gesetzt hat. Wenn jemand Schlimmes erlebt hat oder geschieden wurde, Suchterkrankungen hatte oder eine Million im Lotto gewonnen hat, dann kann er den oder die ansprechen, die die gleichen Sachen erlebt haben. Und versteht ihr, je mehr Leute wir hier sind und je unterschiedlicher wir sind, desto mehr kann Gott auch die Menschen, die unterschiedlich sind in der Gesellschaft, erreichen durch uns. Und die müssen nicht alle nur zu uns im Gottesdienst kommen. Nein, sondern Christsein heißt doch, dass wir hingehen zu den Menschen. Und das sind doch unsere Kollegen, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Verwandten. Wir sollen einfach ja dazu sagen, wir sind lebendige Steine. Und wir wollen uns lebendig machen lassen von Jesus immer wieder neu. Wir wollen uns anzünden lassen von seiner Liebe für die Welt. Wir sind Teile am Leib Christi. Und diese Lebendigkeit, die wünsche ich uns. Und dieses Miteinander, dass wir gut über unsere Gemeinde denken. Und dass wir immer wieder dieses große Ziel haben, um das es geht. Dass diese Gemeinde soll nicht einfach Veranstaltungen machen, sondern es soll ein Ort sein, wo Gott gerne wohnt und wo alles eben ja neu ist, lebendig, wo wir ja alles auf Jesus bauen und einander auch vertrauen und zusammenhalten. Dazu helf uns Gott. Amen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen und dann wollen wir singen. Zum Gebet könnt ihr gerne aufstehen.